Ihr müsst die Erfahrung des Krieges wieder machen, glauben viele hier. Vernunft und Nachdenken führt euch nicht zum Frieden, nur die Angst. Die macht euch vernünftig. Du musst verstehen, dass deine Existenz auf dem Spiel steht. Dann ändert sich dein Denken. Damit das geschieht, muss euch Russland mit gezielten taktischen Nuklearschlägen seine Stärke unter Beweis stellen. Dann gibt es Frieden. Frieden aus Angst vor Vernichtung. Anders geht es leider nicht. Ihr seid zu dumm für rationale Konfliktlösung. Antwort Neulandrebellen? Ernsthaft? Gerd Ewin Ungar? Ja, anders geht es nicht. Auf der Grundlage von Vernunft und Überlegung ist deutsche Politik und sind große Teile der deutschen Gesellschaft nicht zufriedenfähig. Nur auf der Grundlage von Angst vor Vernichtung, leider. Die Logik des Kalten Krieges muss wieder her. Neulandrebellen? Du sprichst hier auch über Menschen, die du schätzt oder mal geschätzt hast. Ich bin fassungslos. Gerd Ewin Ungar? Es geht nicht um einzelne Personen, sondern um die deutsche Gesellschaft als Ganzes. Deutschland bzw. deutsche Politik eskaliert den Krieg. Die russischen Vorschläge zu seiner Beilegung werden in Deutschland noch nicht einmal diskutiert. Im Gegenteil zielt Deutschland auf die Vernichtung Russlands als souveräner Staat durch die Aufrüstung der Ukraine. Deutschland unter Merz macht da weiter, wo es 1945 aufhören musste. Begegnen kann man dem nicht durch Aufzeigen roter Linien, deren Überschreitungen keine Folgen haben, sondern nur durch harte Antworten. Das haben die Jahre seit 2014 deutlich gezeigt. Neulandrebellen? Hier schreibt dir eine einzelne Person, aber das scheint dir ja inzwischen egal zu sein, weil das Ganze wichtiger ist. Ich meine, Russland sollte Selenskyj endlich töten, dann ist der Spuk vorbei. Am besten ein paar von den westeuropäischen Politiker-Witzfiguren gleich mit. Die USA und Israel sind hier große Vorbilder. Ich bin mir sicher, die Menschen werden jubeln. Warum sollte ich gegen diesen Krieg sein? Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und ich begrüße heute zwei Kollegen, die ich sehr schätze. Zum einen meinen ehemaligen Blogpartner und natürlich immer noch Freund Roberto Della Puente. Hallo Roberto.
Grüß Gott.
Und meinen zwar nicht ehemaligen Blogpartner, aber wer weiß, vielleicht zukünftigen Blogpartner. Wir sind da in Verhandlungen gewissermaßen. Auf jeden Fall.
Gott, aber, das klingt ja.
Auf jeden Fall aber guten Kollegen und ich möchte auch sagen Freund Dirk Pohlmann. Hallo Dirk.
Ja, hallo Tom, freut mich. Tolle Runde.
Mich freut es auch. Ich habe mich tierisch auf euch beide gefreut. Aber der Anlass ist weniger angenehm, denn wir sprechen heute im weitesten Sinne über den Krieg. Und der ist ja allgegenwärtig und wird ja immer allgegenwärtiger, wie wir alle merken. Das muss mir jetzt niemandem erklärt werden. Wir wollen einsteigen über einen Vorgang, der Roberto und mich betrifft. Da hält Dirk sich jetzt also so ein bisschen noch zurück. Aber den müssen wir kurz schildern, weil Gerd Ewin Ungar, den wir eben ja schon über die Screenshots im Intro gesehen haben und der inzwischen ja in Moskau in Russland lebt, hat sich ja sehr deutlich geäußert dahingehend, dass er zuerst war mein Eindruck, die Stimmung in Russland schildert, die so ein bisschen darauf hinauslief, wir haben jetzt die Schnauze voll von euren Aggressionen da im Westen und ihr müsst jetzt mal leiden und es wird Zeit, dass ihr mal was auf die 12 kriegt. Das war mein erster Eindruck. Der zweite Eindruck war allerdings dann der sich dann leider eben auch bewahrheitet hat, dass das auch Gerds tiefste Überzeugung ist. Das heißt, dass er im Grunde genommen, so kam das bei uns an, im Grunde genommen darauf, ja, also gefordert hat, Deutschland zu bombardieren, weil die Deutschen das anders nicht kapieren. Und ich war einigermaßen schockiert, als ich das gelesen habe, weil für mich das Ganze implizierte natürlich auch, dass im Zweifel Gerd Ewin Ungar bzw. Günter Wagner, wie er ja wirklich heißt, dann auch in Kauf nimmt, dass ehemalige Kollegen, Freunde, vielleicht sogar seine eigene Familie, die in Deutschland lebt, davon betroffen ist. Er hat darauf dann geantwortet mit, es gehe ums Ganze, nicht um einzelne Personen. Das hat mich dann gleich nochmal zusätzlich schockiert. Wir haben dann, bevor ich gleich an Roberto abgebe, der mal schildert, wie er das sieht, wir haben dann daraufhin versucht, mit Gerd Kontakt aufzunehmen. Roberto in Form eines Artikels, den er schreiben wollte. Und zu dem Artikel hat er Gerd einige Hintergrundfragen gestellt, die er dann in den Text einbauen wollte. Ja, Gerd hat als Reaktion zunächst mich, weil ich bei ihm kommentiert hatte, geblockt auf X und dann auch Roberto geblockt. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm gewesen. Aber er hat dann eben auch unautorisiert diese Fragen rausgegeben beziehungsweise publiziert, dann eben auch noch kommentiert und sogar das persönliche Anschreiben, das nun wirklich so gar nicht für Publikation vorgesehen war, auch das publiziert und entsprechend kommentiert. Und damit war das Tischtuch eigentlich zerschnitten, was ich persönlich sehr, sehr traurig finde. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so einigermaßen korrekt zusammengefasst wiedergegeben habe. Roberto, kannst du das vielleicht nochmal überprüfen?
Naja, im Großen und Ganzen hast du das schon gut dargestellt. Ich meine, ich fand ja eher schockierend an der ganzen Sache die Reaktionen danach vom Publikum. Im Grunde hat man uns ja, wir haben ja richtig auf die Fresse bekommen, Tom, du ja auch. Man hat uns ja unterstellt, wir seien ein bisschen kleinlich, wir würden jetzt nur Dreckwäsche waschen wollen, wir würden was Persönliches quasi im Schilde führen. Naja, gut, wenn mir jemand Bomben auf den Kopf schmeißen will, nehme ich es im Regelfall persönlich. Es kommt nicht so oft vor in meinem Leben, aber wenn es vorkommt, finde ich schon, dass es eine persönliche Sache ist. Was ich auch fand, du hast ja gesagt, er hat die Fragen unautorisiert veröffentlicht, das stimmt. Ich hatte den Eindruck, er hat regelrecht darauf gewartet, die veröffentlichen zu können, um dann zu sagen, schaut mal her, was das für eine Propagandanummer ist, die er da abziehen will und so weiter. Ich meine, das ist ja, man könnte natürlich denken, er hätte gemeint, das sind richtige Fragen, das ist ein Interview. Auch dann würde er es ja nicht bei sich veröffentlichen, sondern dann würde ich es ja bei Overton, für das ich angefragt habe, veröffentlichen und nicht schon im Vorfeld auf der kleinen Seite von Gerd Ehmann-Unger. Wie ihm auch sei, ich meine, ich weiß natürlich nicht, Gerd arbeitet bei RT, ich weiß nicht, wie da der Druck ist, ich weiß auch nicht, ob er sich da als Deutscher, der ja ist, vielleicht ist er auch mittlerweile Russe, wir haben ja auch drüber geredet, vielleicht muss er sich besonders bewähren. Wir kennen natürlich auch diesen deutschen Reflex, besonders gern Hardliner zu sein bei vielen Dingen. Das ist ja immer wieder so, das war bei Corona so und das war auch bei anderen Dingen so. Ich weiß natürlich nicht, was ihn da antreibt. Ich finde es unglaublich unüberlegt. Ich finde, es ist an der Grenze zum... Ja, nicht zum Landesverrat, aber zu einem gefühlten Landesverrat. Juristisch gesehen ist es keiner. Aber das könnte sich im Grunde auch in einem Ernstfallmodus ändern. Man könnte das, was Landesverrat ist, das könnte relativ schnell kassiert werden und neu definiert werden. Und dann wäre das schon eine Tat, die zum Landesverrat neigen würde, würde ich sagen.
Ja, Landesverrat hat es wieder selbst noch mal so ein bisschen recherchiert. Also würde es wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt treffen, aber das finde ich auch gar nicht so entscheidend. Wichtiger finde ich das andere, was du gerade angedeutet hast, nämlich die Reaktionen. Und mit den Reaktionen würde ich jetzt auch ganz gerne Dirk so ein bisschen reinholen, denn die Reaktionen waren eben, also nicht die, aber viele, viele, viel mehr Reaktionen, als ich selbst für möglich gehalten hätte, waren eben dahingehend, also Roberto und ich würden möglicherweise von irgendjemandem bezahlt werden oder wir würden uns jetzt besonders brav verhalten, damit unsere Konten nicht gesperrt werden. Das ist Quatsch, das ist Bullshit, das ist totaler Unsinn. Das also nur mal fürs Protokoll. Was ich aber viel schlimmer fand, war die Tatsache, dass es wirklich relativ viele Stimmen gab, die sagten, ja wieso, ist doch richtig. Ist doch korrekt. Ich meine, die Russen werden provoziert vom Westen, von der NATO, von den USA, von Deutschland, von Kaya Kallas, die nicht mal einen Satz gerade aussprechen kann, bis der Arzt kommt oder der Panzer sozusagen. Und dass es dann irgendwann mal eine Reaktion gibt, ja, ist doch richtig, ist doch eigentlich korrekt. Und dazu möchte ich kurz sagen, bevor ich dann mich wieder ein bisschen zurückziehe, ich kann den Gedanken im Prinzip verstehen, denn es ist natürlich logisch, dass diese unentwegten, immerzu stattfindenden Provokationen des Westens gegenüber Russland und letztlich auch die Provokation dahingehend wie, ach, der macht ja sowieso nichts, der Putin, der spinnt ja nur, lass uns mal hier noch zuspitzen und da noch eskalieren, der macht ja ohnehin nichts, was ja inzwischen auch in Russland durchaus ein Problem ist, in der Betrachtung ihres Präsidenten. Jedenfalls, dass dann irgendwann dieser Reflex erscheint, ja, schieß halt rein, macht platt und dann hat sich das. Das kann ich erstmal emotional verstehen, aber nicht auf journalistischer und auf professioneller Ebene eben auch nicht. Und da ist dann eben die Frage, was ist mit der Stimmung insgesamt passiert in Deutschland, im Westen, aber auch in Russland und wie konkret steuern wir tatsächlich auf einen Krieg mit Russland zu? Über diese Frage würde ich ganz gerne jetzt Dirk mit reinholen und dann ja etwas in die Breite gehen, gewissermaßen.
Ja, ich kann dazu sagen, dass ich das gut nachvollziehen kann, was da passiert ist. Es ist nur sehr, es ist eine üble Geschichte, die auch damit zu tun hat, aus meiner Sicht, dass nicht richtig gut nachgedacht worden ist darüber. Ja, das heißt von Gerd Eben Ungar. Also das heißt, das ist jetzt so wie zwei Gruppen, die zwei Gangs auf der Straße und man hat so ein Identitätsgefühl. Man gehört dazu und dazu. Und dann sehe ich das genauso. Ich meine, ich habe die ganze Zeit davor gewarnt, dass wir in diese Region kommen könnten, dass es militärisch wird, dass es einen europäischen Krieg geben kann. Das sieht heftig so aus. Die Sache ist nur, dass wenn man jetzt sozusagen das so tut, als wenn eine Identität da ist zwischen Regierung und Bevölkerung, egal wo, dann vergisst man, was in dem Krieg passiert. Also es ist ja so, ganz knapp war ja mal, dass Hermann Göring, als er trocken war, also als er bei den Nürnberger Prozessen verhört werden sollte, war ja nicht mehr auf Morphium und der war da mit Abstand intelligenteste Nazi nach dem Intelligenztest und der sagte, als ihm vorgeworfen wurde, dass er die Bevölkerung in den Krieg geredet hat, hat gesagt, ja, aber machen wir doch alle so, ihr doch auch. Also wenn ihr in der Demokratie einen Krieg führen wollt, dann müsst ihr doch die Bevölkerung belügen und müsst ihr den Eindruck geben, dass sie angegriffen worden ist, die Pazifisten sind dann Verräter, die nicht mitmachen und so holt man dann die Leute rein, denn bei Vernunft betrachtet ist das, was eine normale Person, was einem Krieg gewinnen kann, dass er bestenfalls unbeschadet den Krieg übersteht. Er hat nichts zu gewinnen dabei. Er hat jede Menge zu verlieren, er selber, seine Familie und das gerät ins Vergessen und stattdessen sagt man so, du kannst mich nicht die ganze Zeit rumschubsen, dann gibt's halt was. Und das ist so auf Gerechtigkeitsgefühl, jetzt ist das hier so angekommen an diesem Zustand. Das ist aber sehr kurz gedacht, ja, weil erstmal ist ein Krieg in der Auswirkung, das können wir uns alle nicht mehr vorstellen. Ja, wir haben es nicht erlebt, uns fehlen die, und das merkt man. Wir haben, und es ist, glaube ich, das größte Problem aus meiner Sicht. Ich habe eine ganze Zeit drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe von euch und von auch von Gerd Eben Ungar, das ist, dass wir es, dass nicht stattfindet, dass diese die russische Haltung dazu zu Wort kommt in Deutschland. Ich würde sagen, die deutsche Haltung kommt mehr in Russland zu Wort als umgekehrt. Also hier ist eine Propagandaversion der Wirklichkeit da und das führt dazu, dass es wegläuft und die Russen jetzt die Auffassung haben, dass man mit den Deutschen, es gibt nichts mehr zu verhandeln, weil sie machen immer weiter. Und dazu kommt, dass man auch noch sagen kann, dass der Westen insgesamt so eine Veranstaltung von Cleverless geworden ist. Die versuchen, wie so schlechte Versicherungsvertreter, immer die Leute zu beschwätzen, zu betrügen, hinter sich zu kriegen, um ihre eigenen Vorteile durchzubringen. Also das heißt, eine Demokratie, die ja heißen würde, das Volk herrscht, ist das alles nicht mehr, weil die Interessen der Bevölkerung sind ja Sicherheit. Und Sicherheit heißt für sich selber, also für sein Leben, für die Gesundheit, dass die Kinder eine Ausbildung machen können. Also dass man, die Gesellschaft ist dazu da, dafür zu sorgen, dass niemand alleine steht. Dass man abends am Lagerfeuer im Kreis drumherum sitzt und man unterstützt sich so gut man kann gegenseitig. Das ist seit 300.000 Jahren das Prinzip von Menschlichkeit. Und das wird auf eine sehr kurzfristige Weise ausgehebelt mit dieser Vorstellung, also mit dieser so patzigen, dann halt eins auf die Fresse, wenn ihr die ganze Zeit so fies seid. Ja? Aber das liegt daran, dass es keine, das, was möglich sein sollte, dass man sich hinstellt und verhandelt, was in sozusagen die Indianer am Feuer dann. Also der eine sagt das, der andere sagt das und man hört sich gegenseitig zu. Das haben die Medien nicht geliefert und das ist ein Hauptfaktor. Ich würde also auch dafür plädieren, dass die Medien an diesem Zustand eine große Verantwortung haben. Unsere Politiker sind Klotzköpfe Und die Medien sind ein Propagandaapparat. Es fehlt der Ausdruck der Wahrheit in diesen Diskussionen.
Dass wir natürlich auf einen Krieg zusteuern, merkt man auch an diesen Wagenburg-Mentalitäten, die ja entstehen. Du hast das ja jetzt auch angesprochen. Da haben wir natürlich die russische Wagenburg und die europäische oder deutsche, wie man es nennen will. Ich habe mich, als das mit Gerd publik wurde, wollte ich fast sagen, als man es eben lesen konnte bei X, habe ich ein bisschen an Exilanten früherer Tage gedacht, und zwar an Thomas Mann. Der natürlich, also du konntest im Zweiten Weltkrieg als Exilant natürlich nicht unbedingt Öffentlichkeit haben. Bei Thomas Mann war das was anderes. Der war Nobelpreisträger. Dem hat man natürlich ein Sprachrohr, also eine Radiosendung gegeben, wo er sich an die Deutschen wenden konnte in deutscher Sprache. Und er hat einen Fehler nicht gemacht, den wir jetzt Gerd schon anlasten müssen. Er hat nicht das Volk und die Regierung als eine Einheit gesehen. Er hat die Deutschen immer wieder gewarnt und auch bedauert für diese Schurken, die sozusagen hier die Regierungsmacht in Händen halten und die auch das deutsche Volk missbrauchen. Das ist etwas, was man sehen muss. Ich meine, es ist immer noch so bei den Umfragen, dass ungefähr die Hälfte keinen Krieg mit Russland will. Ja, das ist nicht wenig in diesen Zeiten, wo man propagandistisch die Leute ja so ins Visier nimmt. Ich finde, das ist ja auch eine Leistung, dass man dann 50% Bürger hat, die sagen, wir wollen aber keinen Krieg mit Russland. Also man muss schon, und das hat ja Dirk angesprochen, man muss schon unterscheiden zwischen dem, was Regierungen wollen und zwischen dem, was das Volk will. Und das Volk und die Bürger, das sagt Dirk auch, hat ja nichts zu gewinnen. Im Regelfall verliert jeder etwas. Nicht unbedingt sein Leben, aber sein Haus, seine Angehörigen und so weiter. Irgendwas verliert jeder. Keiner geht durch so einen Krieg, und du wirst auch im Zweiten Weltkrieg niemanden finden, der da rausgeht und sagt, eigentlich habe ich überhaupt nichts verloren. Natürlich, irgendwas ist immer verloren worden.
Da in dem Zusammenhang, ich habe in den letzten Tagen, es ist ja ein bisschen abgeäppt wieder, Gott sei Dank, habe ich immer mal auf Gerds Profil geguckt. Also ich kann zwar nicht kommentieren, aber ich kann sehen, was er postet. Und zumindest mein Eindruck, ich kann mich täuschen, aber zumindest mein Eindruck war, dass er tatsächlich diese Differenzierung zwischen Politik bzw. Regierung und Bevölkerung zumindest jetzt mal einfließen lässt. Also ich würde nicht ausschließen, dass vielleicht dieses absolute, dieses, es geht nicht um einzelne Personen, es geht im Zweifel auch nicht um meine eigene Familie, sondern es geht ums Ganze, dass ihn das vielleicht selbst auch so ein bisschen ins Grübeln gebracht hat. Aber das ist jetzt eine wohlwollende Spekulation meinerseits, auf die ich hoffen würde im Prinzip. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, dass es eben auch noch einen Unterschied gibt zwischen der geopolitischen Analyse und den daraus folgenden Konsequenzen. Denn die geopolitische Analyse ist für mich klar wie Kloßbrühe. Dieser Krieg, dieser Ukraine-Krieg, war vom Westen gewollt, initiiert, finanziert, an langer Hand vorbereitet, 2014 Maidan-Putsch und so weiter. 5 Milliarden Euro, die da reingesteckt wurden, Newland hat erzählt, die Angriffe von Kiew auf die Ostukraine, die über viele Jahre andauerten. Und letztlich natürlich auch im Dezember 21 der finale Versuch von Putin, nochmal direkt mit der US-Administration zu einer Einigung zu kommen, wie künftig mit der Ukraine umzugehen ist oder sein sollte. Also das ist klar, und es ist klar, dass das vom Westen nicht gewollt war, also den Krieg nicht zu führen, nicht gewollt war, sondern dieser Krieg sollte, musste geführt werden. Und aus westlicher Sicht kann man sogar zynischerweise sagen, hat es sogar eine gewisse Logik, weil die Ukraine nun mal einfach geostrategisch, geopolitisch, geografisch ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist. Aber das heißt, für mich ist die geopolitische Analyse im Prinzip die, es gibt da schon richtig und falsch. Und es gibt da schon eine Seite, für die ich mich auch entscheide, was die geopolitische Analyse angeht. Ich kann nicht behaupten, der Westen handelt hier nachvollziehbar oder im Sinne von Demokratie oder womöglich sogar Frieden. Das tut er nicht. Und er hat Russland so lange provoziert, bis dieser Krieg geführt werden musste. Das geht nicht anders. Von der geopolitischen Analyse her. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ich sage, so gesehen hat Russland eigentlich mehr Recht als der Westen oder vielleicht sogar ganz Recht, und der Westen hat gar nicht Recht. Und weil das so ist, Wäre es jetzt die beste Idee, wenn Russland jetzt einfach mal Deutschland angreifen würde, damit die Deutschen dann auch mal zur Vernunft kommen? Ein guter Kollege hat dann vor kurzem gesagt irgendwie, ah ja, was glaubt er denn, wie das funktioniert? Die Russen machen zum Beispiel Rammstein platt, weil Rammstein ein wichtiger Militärstützpunkt ist, und dann setzen die sich in Berlin hin, Merz und Kiesewetter und wie sie alle heißen, setzen sich hin und sagen, oh, jetzt haben sie Rammstein platt gemacht. Gut, dass wir das wissen. Wahrscheinlich ist es doch besser, wenn wir jetzt mal über Frieden verhandeln. Das wird natürlich nicht passieren. Das heißt, die Frage ist, was passiert zu Ende gedacht? Und du hast es schon angedeutet, Dirk, da wurde meiner Meinung nach nichts zu Ende gedacht. Mhm. Und das ist nicht klug.
Ja, es ist ja auf jeden Fall so, wie, also wir haben es jetzt eigentlich alle gleichmäßig gesagt. Ich glaube nicht, dass es von Anfang an als Krieg geplant war. Was geplant war, war das, was man mit der Sowjetunion und dann mit Russland unter Jelzin erreichen wollte, nämlich diese Tankstelle mit Atomwaffen, wie das ja genannt wurde, oder die Regionalmacht wie Obama. Das eine war McCain, das andere ist Obama. Also Russland ist als wie Adolf Hitler die Sowjetunion gesehen hat, eine morsche Scheune, tritt man einmal gegen, dann geht die kaputt. Wenn man die unter Druck setzt, kollabiert sie und dann ist sie Teil des westlichen Imperiums, also des finanzkapitalistischen Imperiums. Das war ja die Planung.
So wie der Iran, ne? So wie der Iran wahrscheinlich.
Ich gerade sagen, so wie jetzt Iran. Das ist der gleiche Fehler wieder mit dem Iran. Also der Iran, da tritt man einmal kräftig gegen und dann fällt er um. So wie man in Venezuela den Maduro entführt hat und das Land, dann ist da sozusagen, das ist eine Landesverräterin, ja, die Delcy. Also die, sozusagen einen jemand installiert, der dann als Satrap, als Quisling da agiert. So wollte man das auch. Und die Ukraine, diese Planung, das braucht man nicht ausführen. Das hat der Brzezinski, hat klar gemacht, okay, das ist der entscheidende Faktor. Dann ging es gleich los, gleich 89 ging es los, dass man in den USA daran gearbeitet hat, dass die Ukraine aus dem Rubelverbund sofort raus sollte. Immer mit, ihr lauft goldenen Zeiten entgegen, es wird wunderbar werden für euch, es sind Hoffnungen geschürt worden in der Bevölkerung, sodass dann in Ukraine, das war dann sozusagen, ja, mit dem Dollar und leben wie die Amerikaner wäre doch schön. So, das ist die Variante. So ist das betrieben worden und das ist nicht so gelaufen, wie sie sich das gedacht haben. Aber trotzdem ist es so, was wir jetzt mehrfach so benannt haben, dass der Trugschluss, dass wenn man das jetzt weiter eskaliert. Die Amerikaner haben das jetzt so konstruiert. Also Hegseth hat im Februar 25, als er in Brüssel eine Rede gehalten hat, hat er klar gesagt, die Amerikaner werden nicht zur Hilfe kommen, wenn es einen Krieg gibt. Also die gucken dann zu. Artikel 5 wird für uns nicht gelten da drin. Wir erwarten, dass die Europäer in der Lage sind, eigenständig militärisch aktiv zu werden, Subtext Krieg zu führen. Die müssen sich dafür in Stellung bringen. Und die europäische Antwort, was ich bis heute nicht verstehe, ist zu sagen, ja, das machen wir. Ja, also wir machen Kriegsrhetorik, wir machen Rüstungswirtschaft, wir lassen uns die Wirtschaft kaputt machen, dann sprengen uns die Amis noch Nord Stream, also beenden das deutsche Geschäftsmodell. Das ist alles unglaublich. Das ist eigentlich auch, wenn wir von Landesverrat reden, ist da auch Landesverrat. Die verkaufen uns alle. Und die Reaktion sollte darauf aber sein, dass wir sagen, wir versuchen so schnell und so gut es geht, mit den Russen Kontakt aufzunehmen. Ich habe das in Russland immer so erlebt, dass da ein erstaunlicher Unterschied gemacht wurde zwischen Regierung und Bevölkerung und die haben es mittlerweile leid. Das bröckelt weg. Also das ist wirklich, was ich mitkriege von Russland, ist, dass die Stimmung eben so ist, wer nicht hören will, muss fühlen, so ungefähr. Und das ist immer auf diesem Level von, wie ich sagte, Gangs oder von Familienstreitigkeiten, von Blutrache so. Also in diesem Sektor der Psychologie bewegt sich das und das passt eben nicht zu den realen Verhältnissen von Staaten untereinander und schon gar nicht zu Nuklearwaffen, wie man damit umgehen kann. Das ist sozusagen die ganze, alles, was ich kenne, ist, wer anfängt, das eskaliert. Das hört nicht auf, das eskaliert. Und ich habe das, Karaganov ist ja derjenige, der vor 3 Jahren, glaube ich, anfing und das erste Mal sagte, wir müssen zeigen, dass wir Nuklearwaffen, also begrenzten Schlag, damit es sozusagen so einmal schütteln und dann wachen die Leute auf. Und das ist brandgefährlich. Und zwar dass Europa ein zerstörter Kontinent wird. Und das ist eigentlich, ich würde jetzt hoffen, dass man sich trotzdem mit Gerd Eben Unger irgendwie unterhalten kann und sagt, wir sind auf dem Holzweg mit dieser Denkweise. Also wir müssen in der Lage sein, wenn man von dieser Gemeinsamkeit, ich bin ja auch, bei mir steht ja in allen möglichen Artikeln, die es über mich gibt, dass ich mich gerne von RT interviewen lasse. Ich habe immer mit RT geredet, wenn sie mich gefragt haben, auch immer um zu sagen, eigentlich die Bevölkerung will das nicht. Wir haben Mehrheiten. Wir haben 88%, die nicht wollen, dass ein Krieg kommt. Ja, das sind nicht 50, das ist viel mehr, Tom. Ja, also das heißt, diese Sache.
Ich hab's gesagt,
Das müssten wir forcieren. Das ist unsere zivilisatorische Aufgabe. Und das ist das Gleiche. Ich habe immer gesagt, beim Ukraine-Krieg, nicht so toll, dass ich immer alle recht habe, aber das Entsetzen über diese ausgelöschte ukrainische junge Männergeneration in dem Land. Das kann man doch nicht betrachten unter dem Gesichtspunkt durch eigene Schuld in die Kacke geraten. Ja, das ist doch nicht adäquat dieser Sache. Diese Leute werden geopfert. Wir kennen das aus allen Kriegen. Deswegen gibt's diese ganzen Protestsongs, meine Söhne gebe ich nicht und so weiter. Und jetzt, wenn es soweit ist, sind aber da sozusagen, kommt hier ruhig rüber, ihr kriegt eine drauf. Ja, ihr habt noch nicht gesehen, was wir alles können. Das ist der Holzweg. Und das müssen wir rüberkriegen. Und das ist die Frage, weil die Medien das nicht machen. Die Medien sollten eigentlich die Botengänger zwischen den Schützengräben sein. Aber sie laden die Waffen und schießen selber mit. Ja, das ist das Problem. Bei uns. Ich rede von unseren Medien.
Es gibt ja noch eine Gefahr. Ich meine, mir wird immer wieder zugetragen, dass die Unzufriedenheit mit Putin wächst. Das ist jetzt völlig gegen den Mainstream, wenn ich natürlich sage, wir müssten in Europa ein Interesse haben, dass Putin am Ruder bleibt. Wir wissen nicht, was danach kommt. Ich gehe jetzt davon aus, dass es kein Lämpchen sein wird, das da die Regierungsgeschäfte übernimmt. Unter Umständen gibt es einen Militärputsch, was weiß ich. Und dann haben wir eine ganz andere Gefahrensituation als jetzt. Wenn man verhandeln kann mit jemandem, dann ist es mit Putin. Mit denen, die danach kommen, von denen wissen wir nichts. Und wir können aber ahnen, dass es Hardliner sein werden, die dann unter Umständen genau das tun, nämlich losschlagen. Ja, also das ist die Gefahr, die man jetzt auch sehen muss und die natürlich im Mainstream überhaupt nicht stattfindet, weil wir müssen ja Russland ruinieren und wir müssen Putin möglichst aus dem Kreml jagen. Ja? Ja. Das ist völlig irrational.
Ja, und ich meine, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, übrigens, Dirk, du hast gesagt, ich will ja gar nicht sagen, dass ich immer recht habe oder so. Du hast nicht immer recht. Keine Sorge. Das mit den 50% war Roberto, es war nicht Tom. Also von daher, da hast du
schon mal
nicht recht. Aber
ich will dazu was sagen. Es gibt natürlich immer Umfragen. Okay. Da gibt es natürlich immer Leute, die sich ganz klar gegen den Krieg positionieren. Und dann gibt es aber auch Leute, die so dazwischen sind, die sagen, weiß ich nicht. Die kann man dazu zählen, dann kommen wir auch auf 90% oder so. Ja, das ist schon klar. Ja, aber die Leute, die wirklich sagen, ich will das nicht, das sind dann schon etwas weniger.
Ja, gut, aber wenn wir
sagen, ich weiß nicht, ist ja auch schon was.
Ja, wenn wir über Umfragen sprechen, dann müssen wir auch über Fragestellungen sprechen, wie manipulativ die unter Umständen sind. Also, ist ja wurscht. Ich würde mal sagen, völlig unabhängig.
Du kannst die Fragen gar nicht mehr stellen. Okay.
Nein, aber völlig, völlig unabhängig von Umfragen würde ich mal sagen, dass nahezu 100% der Deutschen und der Russen Bürger, Menschen keinen Krieg wollen, weil Menschen generell keinen Krieg wollen. Es sind andere Leute, die Krieg wollen. Und was wir halt erkennen müssen und wogegen wir uns wehren müssen, wovon wir uns nicht einfangen lassen dürfen, ist diese politische, imperiale oder kapitalistische, gierige, wie auch immer diese politische Sichtweise auf den Krieg, die Rüstung, auf Profite, die damit gemacht werden und so weiter, die dürfen wir nicht verwechseln mit den Gefühlen, die in der Bevölkerung eine Rolle spielen. Und Dirk, du hast ja gerade über Russland gesprochen und ich habe es ja auch erlebt. Das war, glaube ich, noch 22. Da habe ich mit Russen gesprochen, vom Taxifahrer über die Kassiererin bis zur Mitarbeiterin der Migrationsbehörde. Und ich kann euch sagen, alle liebten die Deutschen. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe nur gedacht, mein Gott, was habt ihr denn bloß für ein verklärtes, idealisiertes Bild von Deutschland und von den Deutschen irgendwie. Da gab es dann, das war wirklich, also wirklich Klischee, mehr Klischee geht gar nicht. Ne? Die Pünktlichkeit und die deutsche Ingenieurskunst und das gute Essen und die Züge, die so pünktlich fahren. Spätestens bei den Zügen bin ich fast aus dem Taxi gefallen.
Auschwitz, naja.
Nein, nein, die pünktlichen Züge. Oh nein, nein.
Das ja, ich war jetzt weiß, nicht die Züge, die nach Auschwitz fahren, das ist das, was wir denken, wenn wir das hören mit
pünktlichen ja, so,
Zügen,
so ungefähr, ja? genau. Es ist Wahnsinn, wirklich. Und tatsächlich ist es aber eben so, dass also selbst damals war ja die westliche Aggression in Richtung Russland schon sehr ausgeprägt. Und trotzdem waren die Russen, also die Russen, die ich kennengelernt habe, die ganz normalen Leute, die haben Deutschland geliebt und die Deutschen auch. Und jetzt, 2 bzw. 4 Jahre später, ist es eben so, dass auch in Russland in der Bevölkerung irgendwann mal flächendeckend angekommen ist, ey, sag mal, die wollen uns echt vernichten, ne? Und natürlich ist dann eine emotionale, reflexhafte, nachvollziehbare Reaktion zu sagen, ja, das werden wir nicht zulassen. Ist doch logisch. Ja. Aber dann muss ich natürlich als Mensch, als Aktivist, aber eben auch als Journalist, muss ich versuchen, mindestens eine professionelle Distanz zu haben, beziehungsweise als Journalist eben auch wirklich unterschiedliche Perspektiven, Seiten einzubeziehen. Dirk, du hast eben gesagt, dass in Russland die deutsche Sicht wahrscheinlich bekannter ist als in Deutschland die russische Sicht. Davon bin ich auch überzeugt. Und genau das ist natürlich der Fehler, der in Deutschland gemacht wird. Russland findet hier nicht statt. Und die Gemengelage in Russland, die Emotionen, die ganze gesellschaftliche, auch die Lage, die jetzt durch den Krieg entstanden ist, die findet in Deutschland nicht statt. Was in Deutschland stattfindet, ist immer nur, ja, der Rubel kackt ab und die Wirtschaft in Russland ist so schlecht und die Menschen haben keinen Bock mehr. Also im Grunde genommen schreiben sie alle um Regime-Changes rum und diese ähnlichen Konstruktionen, mit denen
wir es zu tun haben. Wir stehen kurz vor der Situation, dass Russland kollabiert. Also das höre ich seit drei Jahren, militärisch und so weiter. Also eigentlich der Krieg ist demnächst gewonnen, weil Russland, wir kennen die ganzen, und das ist ja das Irre. Das Irre ist, das ist eine Sache, die mich sehr interessiert, also auch von meinen Studienhintergründen. Ich glaube, dass die Europäische Union sich mit diesen Hunderten von Akademikern, die sie in über, ich weiß nicht genau wie viel, die haben mir keine Antwort gegeben, aber über 20 NGOs, die da arbeiten und angeblich Fact-Checking machen und die filtern, was für Propaganda aus Russland hier reinkommt. Die haben sich ein Universum geschaffen, wo, wenn immer sie etwas hören, was ihnen nicht gefällt, gesagt wird, dass dagegen muss vorgegangen werden. Das geht bis dahin, dass jetzt Hüseyin Dokrou ist ja krasses Jacques Beau, ja, ich meine, ohne Worte. Solche Leute werden sanktioniert. Das zeigt, da ist ein Subuniversum entstanden, eine Filterblase europäische Politik, die nicht mehr mit der Realität konfrontiert ist, sondern mit ihren eigenen, also das ist, Karl Kraus hat es mal gesagt, Politiker belügen Journalisten und erzählen ihnen ihre Lügen. Die Journalisten schreiben das und dann glauben die Politiker, was die Journalisten geschrieben haben. So eine Art Kreisverkehr ist da entstanden. Und das ist, und jetzt ist aber so, dass wir nicht, also meine Attitüde ist, dass man nicht darüber jammern darf, sondern muss sagen, wir sind aufgerufen. Und das ist die Frage, wie man das am besten hinkriegt. Also wir senden jetzt auch für unsere Filterblase. Aber es ist eigentlich wichtig. Früher gab es diese Möglichkeit, wenn man in der Bahn gefahren ist, als Schüler, da saßen Leute zusammen in diesen Viererabteilen, die nichts miteinander zu tun hatten, außer die Zufälligkeit, auf derselben Sache unterwegs zu sein. Und dann hat man geredet. Und dieses Miteinanderreden ist auch etwas, was fehlt.
Du hast ja so schön gesagt, Dirk, früher ist man mit dem Zug unterwegs gewesen und dann hat man sich in so einem Viererabteil oder Sechserabteil in der Bahn mit Leuten unterhalten und so. Das stimmt. Das ist mir neulich auch passiert, dass ich in so einem Abteil saß. Was mir aber auffiel ist, da waren drei andere Leute drin gesessen, die sind sowas von mit Parolen voll. Also, weiß ich nicht, ich habe jetzt gelesen, die Deutsche Bahn ist jetzt viel pünktlicher. Das haben die irgendwo aufgeschnappt. Das glauben die sofort, weil das haben sie gelesen. Am besten noch bei Ströer, weißt du. Dann ging es um die Ukraine ging es überhaupt nicht. Es ging eigentlich immer um so Themen auch wie Regenbogenfahne. Du merkst, wie diese Leute in Propaganda-Versatzstücken sozusagen sich artikulieren. Ich weiß nicht, wie man da noch andocken kann, wenn man da drin sitzt. Weil du weißt ja auch, Dirk, wenn du dann anfängst mit dem, was uns so umtreibt, das geht ruckzuck, dann bist du der Geächtete in diesem Abteil und setzt dir am besten irgendwie eine Papiertüte über den Kopf, damit du keinen mehr sehen musst. Also ich glaube, was du sagst, was früher so war, ins Gespräch kommen mit Menschen, war wesentlich einfacher, weil die Propaganda war einfach nicht zu durchschlagen. Wo hätte das stattfinden sollen? Im Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht noch im dritten Programm und bei Sat.1 von mir aus, aber da war das ja eben nicht so. Wir dürfen
auch
nicht vergessen.
Das ist so. Das war ja
das war die Spaßgesellschaft in den 90ern.
Mit einer Kollegin geredet und als ich sozusagen als Student das erste Mal Hessischer Rundfunk und ZDF und so weiter, das war anders, da waren andere Leute, es ist anders reagiert worden. Also das heißt, das ist aber etwas, was wichtig wäre, das zu verstehen und das ist die Frage, wie man das rüberbringen kann. Also das muss jetzt Künstler werden in Bezug darauf, wie man solche Gespräche führt. Also sozusagen, wo man die Stelle findet, wo man einhaken kann. Weil, was du beschreibst, das sehe ich ja auch, das ist ja fast luftig, diese Propagandablase.
Nee, das Thema AfD war ganz präsent. Plötzlich, da war irgendeine Wahl, ich weiß nicht mehr, was das war. Vielleicht sogar in Hessen eine Kommunalwahl, ich weiß es nicht. Und dann oh Gott, da mache ich mir was Sorgen, was jetzt am Sonntag ist. Was willst du da jetzt sagen, Dirk? Willst du sagen, das ist alles nicht so dramatisch mit der AfD? Die schmeißen dich aus dem Fenster.
Ja, ich sag dann immer, ich bin ja Mitglied der Grünen gewesen und ich kann mich sehr gut erinnern, 1978, dass die Grünen der Untergang des Abendlandes waren. In der FAZ war ein Artikel, die Grünen sind die neuen Nazis. Damals waren sie es nicht. Ja, die Begründung war, das ist eine Protest, aus einer Protestbewegung entstanden, ist viele junge Leute, sogar akademisch, so wie die Nazis an den Unis reüssiert haben. Sie haben ein ungeklärtes Verhältnis zur Gewalt. Sie sind nicht für die parlamentarische Demokratie. Sie wollen andere. Also das waren die Argumente. Und daraus wurde gemacht. Und dann hatte ich zum Beispiel, das war bei uns an der Uni, konnte man so, gab es keinen Wettbewerb oder wie darauf zu antworten. Ich habe gesagt, hilft vielleicht jetzt ganz knapp nur Aristoteles zwischen wesentlich und akzidentiell. Also wesentliche Eigenschaften und wesentlichen Eigenschaften der Nazis sind Führerprinzip, Rassismus, Biologismus und die Ablehnung von jeder Art von demokratischer Entscheidung von unten nach oben. Das sind Wesenselemente. Ja? Und das, was ihr da beschreibt, das sind akzidentielle. Das ist so wie ein Tisch, vier Beine haben kann oder drei Beine, macht nicht das Wesen aus. Und dann sollte man gucken, warum macht man solche Vergleiche? Ist so ein Vergleich sinnvoll? Um das Etikett
ankleben zu können an etwas. Und so würde ich das sagen. Ich argumentiere jetzt immer für die AfD. Ich bin kein AfD-Wähler. Ich habe sie nicht gewählt. Aber man muss ja aus Gerechtigkeitsgefühl, muss man sagen, ihr könnt doch nicht sagen, die Bevölkerung stimmt falsch ab. Jetzt muss sie erzogen werden und Ende. Ja, und dann muss das verboten werden, damit das nicht kommt. Also so eine Vorstellung ist schon so absurd. Absurd von der... Von der Grundlage, so versuche ich das zu erklären und sage, ich bin ein Linker, aber trotzdem, ich will nicht in einem Staat leben, wo das so gehandhabt wird, weil ich erinnere mich noch an den radikalen Erlass, ja. Ein kluges Wort und schon ist man Kommunist, hat man damals gesagt. Und heute ist das sozusagen eine dissidente Aussage zu Russland und schon bist du ein Rechtspopulist, ja. Das hat sich ja sozusagen verdreht. Und, das ist meine Argumentation dazu. Ich gucke dann immer, ob es funktioniert. Aber ich sage immer, ich bin nicht für die, aber ich bin für Fairness auf dem Spielfeld und nicht, dass es nur wichtig ist, wer gewinnt und nicht auf welche Weise. Die Demokratie besteht auch darin, dass es einen Anstand gibt in diesem Kampf, dass es ein Boxkampf vielleicht noch ist, aber nicht einer mit, der eine hat ein Hackmesser und eine Giftspritze und der andere ist gefesselt, ja? So funktioniert das nicht.
Ich werde trotzdem gern Mäuschen, wenn du im Zug sitzt und kommst den Leuten bei der Erklärung der AfD mit Aristoteles, das würde ich schon gern mal erleben.
Also ich versuche das ja immer so, das ist ja sozusagen alles, ist ja nur, also das Wesen und Akzidenz, also das ist eine gute Unterscheidung, auch wenn sie dann mittlerweile hinfällig ist bei akademischen Philosophen, ja.
Diskussionskultur ist ein ganz interessanter Punkt. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Die Frage, die sich für mich stellt, ich würde jetzt mal von Gerds Blase Bubble sprechen wollen, sozusagen. Mit der hatten wir es ja zu tun, nachdem er kommentiert hat. Und da muss ich sagen, insbesondere, das sind ja fast nur Deutsche, die bei ihm kommentieren oder zumindest deutschsprachige. Und da war eine unglaubliche Also für mich war das schon fast so eine Todessehnsucht, die ich da wahrgenommen habe. Ja, es wird Zeit und die Russen sollen mal hier. Und also irgendjemand hat dann, glaube ich, sogar geschrieben, dass bei ihm in der Nachbarschaft irgendwie eine Rüstungsfabrik, eine Drohnenfabrik oder so stehe. Und wenn man aber die gezielt angreifen würde, dann würde er, der irgendwie 100 Meter weiter wohnt, würde davon überhaupt nichts mitkriegen. Das sei also eine absolut saubere Sache. Und
er kriegt dann gar nichts mehr mit. Genau.
Ja, oder? Ja. Genau. Also da habe ich mich wirklich gefragt, und es gab diverse Kommentare, die in diese Richtung gingen, da habe ich mich wirklich gefragt, was geht in diesen Birnen vor? Weil scheinbar gibt es irgendwie in einer bestimmten Bubble, wie auch immer, Community, die Vorstellung, dass aufgrund der Tatsache, dass die westliche und sprechen wir jetzt mal von der deutschen Politik, so extrem militaristisch ist, aggressiv und immer auf Krieg irgendwie hinauslaufen will, dass das zur Folge hat, dass das dann gut wäre, wenn die Russen uns tatsächlich angreifen, um uns halt zur Vernunft zu bringen und dann in Deutschland Milch und Honig fließen. Und ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass es da vielleicht so eine leicht verklärte, idealisierte, zuweilen auch dümmliche Haltung darüber gibt, was eigentlich Krieg bedeutet. Roberto, wir haben darüber mal einen Podcast gemacht, was sich alles verändern würde, wenn Deutschland sich im Krieg befinden würde. Und Dirk, du hast dir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Das Land wäre nicht mehr wiederzuerkennen, ob jetzt der Russe kommt oder nicht. Krieg bedeutet immer Chaos, Zerstörung, Vernichtung, Leid, Tod, Vergewaltigung, Blut, Innereien, die raushängen. Infrastruktur, die kaputt ist, keine medizinische Versorgung mehr, keine Bildung mehr, keine Lebensmittel mehr. Krieg bedeutet Chaos auf ganzer Linie. Und die Vorstellung, dass durch einen Krieg plötzlich Milch und Honig fließen, die gibt es scheinbar. Und irgendwo gibt es die auf eine total schräge Art und Weise. Und ich denke mir so, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das könnt ihr doch nicht wirklich wollen.
Du hast vorher bei der geopolitischen Einschätzung gesagt, dass es natürlich ein richtig und ein falsch gibt von dem, was man da sehen kann, was da passiert ist. Und das stimmt natürlich. Der Punkt ist einfach, wenn es eskaliert und wenn es zum Ernstfall kommt, spielt das alles überhaupt keine Rolle mehr. Du kannst dich dann innerhalb Deutschlands nicht hinstellen und kannst sagen, aber ich weiß ja, dass wir eigentlich die Bösen waren. Nicht mal das wirst du mehr formulieren können, weil du im Grunde mundtot gemacht wirst. Leute wie wir werden Berufsverbot bekommen. Ihr sitzt nicht unbedingt in Deutschland. Ihr habt da vielleicht andere Chancen, weiß ich nicht. Aber auch das ist nicht sicher. Vielleicht, ja, ist ja europäischer Raum. Naja, aber klar ist natürlich, dass es, dass wir dann von einem Kriegsregime ausgehen müssen, was natürlich jeden in der Gesellschaft in die Pflicht nimmt, auf den Sieg, auf den Endsieg, wenn man so will, das hatten wir schon mal, hinzuwirken. Ja, und da ist es völlig egal, ob du Pazifist bist oder nicht, da wirst du nicht danach gefragt. Du wirst deinen Dienst dann tun müssen. Ob es dann an der Waffe ist oder sonst wo, sei mal dahingestellt. Ja? Aber zu glauben, man könnte innerhalb dieses Kriegsmodus noch irgendwie mit richtig falsch und Pazifismus und nicht, das ist völlig weg. Du bist dann nur noch ein Rädchen im Getriebe. Das musst du verstehen.
Ja.
Aber das verstehen diese Leute natürlich nicht. Wollen sie
auch nicht. Bevor Dirk ansetzt, dazu passend, die Nachdenkseiten haben im Moment eine Reihe Leserbriefe, Erinnerungen gegen den Krieg. Und da schreiben Leser, die teilweise den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, teilweise aber auch damals Kind waren und das eben als Kinder eben mitbekommen haben oder sogar erst noch später, teilen ihre Erinnerungen den Nachdenkseiten mit. Und das sind, ich vertone die nahezu alle, und das sind zum Teil also wirklich erschütternde Berichte, die diese Menschen, die den Krieg erlebt haben, dort schreiben. Und nach dem Einsprechen speziell dieser Leserbriefe muss ich immer erstmal einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen, um irgendwie wieder runterzukommen sozusagen. Und in dem Zusammenhang, das passt nämlich sehr gut, weil ich gerade kürzlich einen Leserbrief eingelesen habe und der handelte von dem Vater eines Lesers, der halt das Ende des Krieges miterlebt hat und dann kamen halt die Russen und so weiter. Und er und ein paar Freunde von ihm waren Kommunisten. Also die waren eigentlich im Widerstand unter den Nazis. Und die Russen kommen jetzt und dieser Vater von dem Leser, der ist halt zu den Russen dann gegangen und hat gesagt, hier Leute, wir sind Kommunisten. Wir waren auch im Widerstand gegen die Nazis. Vielleicht können wir ja uns nützlich machen, so ungefähr. Und der Russe hat geantwortet, wie oft bist du von den Deutschen zum Tode verurteilt worden? Und der Mann hat geantwortet, gar nicht. Und dann hat der Russe gesagt, lass uns mal noch ein bisschen warten, vielleicht später. Also diese Vorstellung, dass da die Russen kommen und uns alle umarmen, weil wir Kommunisten sind oder im Widerstand waren oder gegen den Ukraine-Krieg waren oder so, nur weil wir denen sagen, ey, wir waren auch gegen den Ukraine-Krieg und dann trinken wir erstmal einen Wodka zusammen oder so. Was ist denn das für eine naive Vorstellung? Da kommen Menschen in ein Land, besetzen ein Land gezwungenermaßen im Krieg, denen es auch dreckig geht. Die sind nicht in Feierlaune. Niemand ist in Feierlaune im Krieg. Weder die Gewinner noch die Verlierer. Niemand ist in Feierlaune. Und deswegen finde ich diese Vorstellung, dass schon alles gut wird, wenn die Deutschen erstmal weggebombt wurden, die ist einfach absurd.
Ja, in der Schule hatten wir gelernt, dass im Ersten Weltkrieg die Bevölkerung begeistert in den Krieg gezogen ist. Das kann man jetzt mal dezidiert sagen, das war falsch. Das, was wir da gehört haben, die Leute, die begeistert in den Krieg gezogen sind, waren die großbürgerlichen Leute und vor allen Dingen die Medien, also die Zeitungsjournalisten. Mhm. Das sollte man wissen. Das heißt, wie das heute. Bild, was entstanden ist, wie heute. Was wir wissen, und das wissen wir, also aus der historischen Forschung wissen wir das durch die Briefe, die die Leute nach Hause geschrieben haben oder die von zu Hause kamen. Das heißt, für die Normalbevölkerung, Arbeiter und Bauern, war das eine Situation, die Stimmung war depressiv. Das Gleiche gilt übrigens für den Zweiten Weltkrieg. Als der Zweite Weltkrieg losging, war noch genug Erinnerung da an dieses Massenschlachten. Das ist ja ein großes Problem, dass dort riesige Mengen an jungen Männern, so wie jetzt in der Ukraine, ums Leben gekommen waren. Die Erinnerung war da. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg diese sozusagen angeforderte nationale Begeisterung. Und in den 20er Jahren waren dann die ganzen Kriegsversehrten, die auf der Straße saßen, die zum Teil oder in Sanatorien sehr schlecht gelebt haben. Das war auch etwas, was die Folgen des Krieges waren alltäglich da. Das fehlt, sozusagen all das fehlt uns. Wir haben jetzt eine ganze Zeit lang nicht Krieg und leben auch in der aberwitzigen, in dem Glauben, dass der Westen, insbesondere im Westen, dass er so überlegen ist, dass er das sozusagen mit links macht. Und du hast so eine amerikanische Variante, so wie die Amerikaner ja nie den Krieg abgekriegt haben, das ist der Unterschied. 27 Millionen Tote, davon die Hälfte Zivilisten in Russland, 490.000 Tote, davon 90.000 Zivilisten in den USA. Das sind die Zahlen. Also die Amerikaner haben ein ganz anderes Verhältnis dazu, als jetzt zum Beispiel die Russen. Und wir haben die Übertragung funktioniert in den Familien vielleicht noch. Also mein Vater, der nicht besonders pazifistisch war, wenn ich als Kind mit einer Pistole, Cowboy, sozusagen, ich war zwar immer Indianer, ich war nicht auf der Cowboy-Seite, aber wenn ich mit Waffen spielen, das habe ich schon gemacht, dann kam mein Vater immer an und hat mir das weggenommen, der ist richtig wütend geworden und hat dann gesagt, du weißt nicht, was du da machst, gib mir das her, das tut weh, dass du so, ja. Also da war ich ziemlich geschockt, ja. Das war die Erinnerung an die Kriegssituation, die kam da raus. Das fehlt uns aber komplett. Und das ist auch nicht durch Reden wiederherzustellen, aber was vielleicht, dass man sozusagen das nochmal, es gibt ja ein paar Sachen, die man sich angucken kann. Es gab The Day After, das hat einen großen Effekt gehabt. Da hat zum Beispiel Effekt gehabt, dass Ronald Reagan hat seine Meinung zu Nuklearwaffen durch dieses Fernsehstück geändert. Das muss man sich mal vorstellen, das war wirklich relevant, ja. Mhm. Und es gibt noch einen besseren Threats von der BBC, wo einfach Sheffield nuklear vernichtet wird. Das ist noch besser, viel, viel nahegehender, weil das sozusagen diesen Übergang von privaten Problemen zwischen einem Mann und einer jungen Mann und junger Frau geht dann über in nukleare Vernichtung. Das hilft vielleicht auch. Ich bin immer überlegen, wie kriegt man diese Vorstellung aus den Köpfen raus, dass man das unversehrt, ohne Probleme überleben wird und die andere Seite hat mal gezeigt bekommen, wo der Hammer hängt. Ja, dass diese Vorstellung zu korrigieren, das ist, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe. Aber ich stehe fassungslos davor, wie man die Deutschen, also wir haben alle diese Schulzeit miterlebt, Zweiter Weltkrieg, meine ganze Oberstufenzeit beschäftigt sich in Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg und man weiß auswendig, was man da zu reden hatte und jetzt ist, kann man das alles wieder umdrehen. Ja, jetzt ist geht's nicht mehr darum, den Frieden zu halten, sondern kriegstüchtig zu werden. Ja, der Leo Ensel schreibt ja einen Aufsatz nach dem anderen über diese Wortwahl. Das erinnert mich dann auch immer an die Tagebücher von Klemperer. Ja, also Lingua Tertii Germani. Ja, das hat eine Ähnlichkeit. Aber die Mustererkennung ist nicht da, weil jetzt sind der böse Putin ist ja Hitler. Nicht wir sind Hitler, sondern Putin ist Hitler. Und da muss man, bei Hitler muss man immer, wer alles als Hitler deklariert worden ist. Ich habe gerade gelesen, dass Gamal Abdel Nasser in der Suez-Krise wurde als der arabische Hitler bezeichnet. Es war immer, dass die das Etikett dran kleben. Und das wird jetzt, läuft bei den Russen, für die Russen genauso. Und ich muss immer sagen, das ist nicht einerseits, andererseits, sondern in Russland war das bisher nicht. Das Letzte, was ich sagen will, wir waren 2017 auf Friedensfahrt und da war einer von den Nachtwölfen. Da ist mir das erste Mal entgegengekommen. Der sagte, eins will ich euch sagen, also das andere kann ich unterschreiben, was Tom gesagt hat. Also die haben eine, die Russen lieben die deutsche Kultur, aber die Kultur, die sie lieben, gibt's gar nicht mehr. Ja? Aber der war ein Nachtwolf und der sagte, eins will ich euch sagen, wenn ihr nochmal kommt, wenn wir euch nochmal hier im Land haben, dann kommen wir zurück und niemand von euch wird übrig bleiben. Das hat damals auf Uwe und mich ziemlich Eindruck gemacht. Weil man merkte, das war ganz anders als das andere, was wir gehört haben. Und ich muss immer wieder dran denken, wahrscheinlich ist die Anzahl der Leute, die so denken wie dieser Typ von den Nachtwölfen, hat sich multipliziert. Die haben sich vermehrt in Russland. Und das ist auch das. Also, und wie du gesagt hast, wenn die Leute kommen, also wenn du, ich hatte einen sehr verehrten Kollegen, ich war der Jüngste in der Firma, er war der Älteste, ein amerikanischer Kameramann, der hat Zweiten Weltkrieg als Freiwilliger mitgemacht, dann Koreakrieg, der war in Vietnam als Kameramann und der hat gesagt, Krieg ist die obszönste Aktivität des Menschen und man versteht das erst, wenn man es gesehen hat und dann will man nie wieder etwas damit zu tun haben.
Man kommt ja jetzt mit Zivilschutzmaßnahmen um die Ecke und das ist ja auch so eine Sicherheitssimulation, die man den Leuten gibt. Also ich habe ja manchmal echt den Eindruck, dass es da Leute draußen gibt, die das auch annehmen und glauben, sie müssen nur eine FFP2-Maske aufsetzen, wenn irgendwelche Raketen über uns sind und dann sind sie auf der sicheren Seite. Ich verstehe natürlich überhaupt nicht, wie man annehmen kann, dass man diesen Krieg so, ja, so nebenher, also es ist wirklich die Vorstellung, man hat weiterhin seinen Alltag, der läuft irgendwie, man geht zur Arbeit, man hat Beziehungssorgen und so weiter und nebenher ist halt noch ein Kriegsszenario. Ich denke dieser Tage ganz oft an meine Großmutter, die jetzt seit über 10 Jahren tot ist, die wurde sehr alt, Mitte 90 ist sie gestorben. Jetzt hat die Frau natürlich Kriegserlebnisse nur in der bayerischen Provinz erlebt und war natürlich nicht an der Front.
Gar nichts. Und so.
Da war weniger, aber ja,
Einmarsch der Amerikaner, was denn?
Ja, okay. Natürlich. Es war Ingolstadt, da gab es natürlich Industrie, das wurde schon bombardiert, so ist es nicht.
Okay.
Aber allein das war grauenhaft genug, ja, was sie mir da erzählt hat. Und für sie war ganz klar, ohne dass sie ein großer politischer Mensch gewesen wäre, dass sie sowas nie wieder erleben will. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen damit zu ringen, dass wir diese Generation, die das erlebt haben, dass es die nicht mehr gibt. Also ich kenne keinen Zeitgenossen mehr. Ja.
Ja.
Und ich frage mich immer, wenn so Leute dann so Hurra schreien, es sind keine Leute, die jetzt auf der Straße Hurra schreien, sondern in den Netzwerken und so, wie man es halt kennt, in der Anonymität, haben die keine Großmutter und keinen Großvater gehabt, der was erzählt hat? Die Großväter haben ja, weiß man ja auch, haben ja selten was erzählt.
Selten erzählt,
ja.
Genau.
Gar nicht so
viel. Also
ich weiß von meinem Großvater, den ich nie gekannt habe, meine Oma hat mir das erzählt, der hat so gut wie nie über seine Kriegserlebnisse erzählt. Er war lange in Kriegsgefangenschaft bei den Russen, ist im Übrigen auch nicht so sonderlich schlecht behandelt worden von den Russen. Jetzt auch nicht gut, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass da jeden Moment irgendwie der Tod auf einen gelauert hätte, so war es auch nicht. Aber er hat nie was erzählt. Einmal vielleicht und das auch nur randständig. Und sie hat mir einmal erzählt, er hätte in der Nacht Olga geschrien. Da wollte sie, glaube ich, auch nicht so nachbohren, wer Olga ist.
Fast jeder deutsche Kriegsgefangene hatte eine geheime Liebe, die nicht irgendwie ausgeführt wurde, zu einer russischen Ärztin, die ihn im Lager
Das kann ich mir gut vorstellen. Hat.
Und klar. Es gibt so viele Geschichten. Ich habe ja in der ARD eine Doku gemacht, den Teil sozusagen Soldaten hinter Stacheldraht über Kriegsgefangene, beide Seiten, Russen und Deutsche. Und das war so, die Russen haben die Leute nicht mit Absicht verhungern lassen. Also Stalingrad zum Beispiel haben 5% der Kriegsgefangenen überhaupt nur überlebt. Das ist auch eine kleine Anekdote, die ich vielleicht sozusagen, das ja, vielleicht ist das gut. Das war jemand, der war Napola-Schüler und kam dann zurück als Sozialist. Ja, in die, aber warum, was mit dem los war, war, der hatte gesagt, ich bin, der war aus Stalingrad in Gefangen genommen worden und war dann im Lager und hat gesehen, wie das mit der Ernährungslage war. Die war für die Russen genauso katastrophal, fast genauso katastrophal wie für sie, für die Bevölkerung genauso katastrophal. Und der hat, ist dann immer, hat gesagt, ich bin auf den Müllhaufen gegangen und die Russen haben Fische, Trockenfische gegessen, die dann, Kopf ab, Schwanz ab und der Rest ist zubereitet worden. Und er hat die Köpfe gegessen und die Schwänze. Und die auf dem Müll, auf der Müllhalde. Und seine Kollegen haben gesagt, sozusagen, was erniedrigst du, was ist denn mit dir los und so weiter. Und er hat gesagt, er hat dann, als es immer knapper wurde mit der Versorgungslage, hatte er den Vorsprung. Also er hätte etwas mehr zuzusetzen als sie. Die Leute sind dann verhungert und er hat überlebt. Und dann hat er gesagt zu mir, das werde ich nie vergessen, Klaus Fritzsche hieß der. Ja. Also hat er gesagt, eines kann ich Ihnen sagen, im Kriegsgefangenenlager, die ersten, die sterben, sind die Leute, die zarte Gemüter sind. Die Leute, die mit Kunst zu tun haben. Also die Leute, die zuerst sterben, sind diese Menschen, die sich um andere kümmern, die künstlerisch da sind, die sensibel sind, die ihr Brot teilen mit den anderen, die ein soziales Gewissen haben. Und was übrig bleibt, sind Leute wie ich. Und glauben Sie mir, die Leute, die sterben, sind die, die eine menschliche Gesellschaft menschlich machen. Sie wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die aus Leuten wie mir besteht. Glauben Sie mir das. Und deswegen ist der Krieg das größte Verbrechen, weil er das zerstört, was menschlich ist. Und das, was übrig bleibt, ist Verhärtung. Und deswegen sollte man kapieren, dass Krieg bedeutet die Zerstörung einer Gesellschaft. Das ist vielleicht in diesem Kontext doch eine interessante Stellungnahme.
Ganz wichtig finde ich auch das, was du gerade gesagt hast, Roberto, dass das eben, also die Überlebenden, die sterben halt aus, ne? Also ja, die sind einfach immer weniger da. Und Großväter, die sowieso schon traumatisiert vom Krieg und deswegen wenig erzählt haben, haben wir ja eben festgestellt, die gab es natürlich noch und nöcher. Dann gab es wahrscheinlich noch die anderen, die hießen dann Baerbock und die hatten eine ganze Menge zu erzählen. Aber das ist nicht unbedingt das, was wir hören wollen, sage ich mal so. Und das Problem, was wir jetzt eben auch haben, ist ja das, dass nicht nur die Menschen, die den Krieg noch erlebt haben oder Menschen sehr nah kannten, die ihn noch erlebt haben, inzwischen weggestorben sind. Das Problem ist ja auch diese Isolation, speziell der Deutschen, auf dieser perversen Insel der Glückseligkeit. Ich meine, in Deutschland wird regelrecht verhindert, mit allem, was zur Verfügung steht, nicht nur mit Putin zu sprechen. Ich meine, Merz ist seit Amtsantritt noch nicht ein einziges Mal bei ihm gewesen, hat noch nicht mal mit ihm telefoniert als Kanzler. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht mal das. Das ist aber die obere Ebene sozusagen. Die weitere, die Ebene darunter ist ja die, das können wir dann bei X lesen und auf Facebook und was für, wo noch überall Telegram, dass die Deutschen auch wirklich keine Chance mehr bekommen, in irgendeiner Form in Kontakt mit Russen zu treten. In irgendeiner Form. Ich meine, da werden Arbeitskreise werden dicht gemacht, da werden Menschen sanktioniert oder diffamiert angegriffen, die irgendwie sagen, lass uns doch miteinander reden. Ah, Todfeind, er will reden, das geht ja gar nicht irgendwie. Wir können nicht reden, wir dürfen nicht reden. Wir reden auf keinen Fall mit den Russen, wir reden nur über die Russen. Und nach, seit 2022, würde ich sagen, ist tatsächlich innerhalb einer bestimmten Bubble in der deutschen Bevölkerung eine Unkenntnis über alles, was nicht deutsch ist und erst recht über alles, was russisch ist, eingetreten, die ich wirklich nicht mehr fassen kann. Ne? Wir erleben, ich glaube, du hattest vor kurzem, als wir telefoniert hatten, Dirk, hattest du über, ich weiß gar nicht, da ging es um irgendein Land, Bolivien oder so, ich weiß es nicht mehr, wo gerade irgendwie... Ja. mehr oder weniger Revolution stattfindet. Und
Bolivien,
oder,
genau.
Genau, Bolivien oder stattgefunden hat. Ich habe es jetzt auch nicht verfolgt. Und wir kriegen nichts davon mit. Wir kriegen einfach nichts davon mit. Es wird einfach nicht gemeldet, also existiert es nicht. Und so gesehen ist diese deutsche Insel der Glückseligkeit, könnte ja surrealer überhaupt gar nicht sein. Denn gleichzeitig kriegen wir alles mit, was aus der Ukraine kommt. Egal, was Zelensky sagt oder irgendein Soldat oder irgendein Fuzzi da aus seinem korrupten Umfeld, das wird uns ausgerollt und auf dem Präsentierteller präsentiert irgendwie. Und das ist ja alles richtig. Und aus Russland hören wir gar nichts. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, was können wir denn eigentlich noch tun? Und dadurch, dass jetzt gerade die Kommunikation zwischen Gerd auf der einen und Roberto und mir auf der anderen Seite beendet wurde, kaputt gegangen ist, muss ich natürlich selbstkritisch erst recht fragen, was kann ich tun, was können wir tun, damit die Menschen wieder miteinander reden und damit die Menschen begreifen, dass sie im Prinzip ein Ziel haben sollten, nämlich den Frieden. Und dass es nun einmal, deswegen habe ich vorhin von Recht oder Unrecht geschrieben hinsichtlich der geopolitischen Betrachtung. Und du hast dann ja gesagt, wenn der Krieg erstmal ausgebrochen ist, dann ist die geopolitische Betrachtung richtig oder falsch völlig irrelevant. Ist sie ja auch. Und deswegen denke ich halt, es müsste Möglichkeiten geben, zum Beispiel, dass Gerd und wir wieder miteinander sprechen und dass insgesamt Menschen, Bürger aus Russland, aus Deutschland, aus welchen Ländern auch immer, miteinander sprechen, um sich deutlich zu machen, um sich klar zu machen, um sich gegenseitig zu vergewissern. Wir wollen alle keinen Krieg. Wenn wir uns darauf einigen können.
Ich habe einen Vorschlag gehabt, den ich immer noch gut finde für ein Sendeformat, nämlich, dass man in der Stadt, in Turnhalle, 200 Leute am besten per Losverfahren auswählt in Deutschland und in Russland. Nicht mit Moderator ZDF, sondern einfach nur jemand, der rumläuft und die Fragen und sich die Leute mit einem Übersetzer Fragen stellen können. Die Deutschen an die Russen und die Russen an die Deutschen. Und zwar ohne Erziehermaßnahme oben drüber, sondern direktes Gespräch unter diesem Gesichtspunkt.
Ohne Einordnung, ne?
Ohne Einordnung, demokratisch, ja. Also das heißt, das Volk redet mit dem Volk. Und das wäre zum Beispiel also mit Absicht propagandafrei, außer der Propaganda, die jetzt in den Köpfen selber ist, aber keine aufoktroyierte. Also ich war 2017 auf dieser Friedensfahrt und wir wurden bereits attackiert. Da kam dann gerade T-Online, also sozusagen ein wirklich, ich sage jetzt keine Wörter, weil mir fallen nur Wörter aus einem beleidigungsfähigen Connex ein, wenn ich über T-Online rede.
Also die haben dann den Drecksladen, Putin, ja, genau.
Putins Kaffeefahrt und solche Geschichten darüber. Also das heißt, die Idee war, dass man mit möglichst vielen Russen direkten Kontakt kriegt, ja. Und das wurde als Putins Kaffeefahrt bezeichnet. Das muss man wissen. Ein Krieg funktioniert ja nur dann, wenn man diese direkten menschlichen Kontakte abschneidet und wenn man ein Feindbild projizieren kann auf die Gegenseite, die dann ein sozusagen kein Mensch ist, sondern ein Abziehbild von Vorstellung, wo man dann eben die Goons nennt oder sowas, ja. Also das heißt, so wie es im Vietnamkrieg, da sind die Begriffe vielleicht noch da. Oder dass wenn im Ersten Weltkrieg, wo es hieß, jeder Stoß ein Russ, jeder Schuss ein jeder Schuss ein Russ,
glaube ich, ja.
Jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit, und dann kam Franzos, gab es auch noch was dafür, ja. Das war also sozusagen so auf dieser Weise plakatiert, das ist eine unverzichtbare Voraussetzung und dafür muss man die Kommunikation unterbrechen. Und als das losging, das war für mich das krasseste Warnsignal, als man dann sagt, RT abschalten, ja, also du hörst gar nicht mehr Feindsender, ja, das ist die Logik. Wie im Dritten Reich dann eben BBC, ja, das wird, du weißt nicht, was passiert, wenn du BBC hörst, ob du da gibt's Tuchthaus, da gibt's Fallbeil, da gibt's sozusagen eine Variation an Möglichkeiten, was kommt. Und da sind wir mittlerweile drin. Und jetzt hast du, und die Leute dann, die, so wie in was du beschrieben hast, Roberto, wenn du im Zug sitzt, dass du ja den Eindruck hast, die Leute versuchen sich dann zu übertrumpfen in der politisch gewollten Ausdrucksweise. AfD ist ganz schlimm. Unser Abendland steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das ist, also diese ganzen Sachen, die man tagtäglich über die Mainstream-Medien bekommt. Und dann frage ich mich auch allerdings, es war ja, wie gesagt, ich habe es alles erlebt im ZDF, es war anders, es gab andere. Das waren die ganze öffentliche rechtliche Rundfunk war, als ich studiert habe, in erster Linie linksliberal. Da warst du, das war sozusagen das Umfeld, in dem man sich da bewegte. Das ist
komplett weggeräumt. Demonstrationen, Friedensdemonstrationen, Bonner Tiergarten, weißt du von denen, die im Wesentlichen wohlwollend begleitet wurden? Von der Tagesschau.
Von der Tagesschau.
Heute undenkbar.
Genauso Mutlang. Diese ganzen Geschichten, es war ja, ich weiß es. Ich habe es sozusagen, ich war, das ist ja auch, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das sind die Lerneffekte. So wie das amerikanische Militär gelernt hat, dass der Vietnamkrieg in erster Linie an der Heimatfront vor den Fernsehschirmen verloren war, als der Mittelstand gemerkt hat, dass seine Söhne, das waren ja nicht viele, es waren 58.000 im Vietnamkrieg, aber dass die Tatsache, dass da die eigenen Familienangehörigen im Leichensack kamen und man zugucken konnte, wie sie sterben in Vietnam und darüber berichtet wurde, das hat die Diskussion ausgelöst. Und daraus ist diese ganzen Ideen von Embedded Journalism. Das heißt, die haben gesehen, wir haben ein Problem, wie können wir dieses Problem lösen, propagandistisch. Und das meinte ich, dass die westlichen Gesellschaften haben sich nicht optimiert im Hinblick auf eine Demokratisierung der Berichterstattung, sondern sie haben sich optimiert im Hinblick auf eine Propagandierisierung der Berichterstattung, dass das Regierungsnarrativ sich gut durchsetzen kann. Wer an der Macht ist, entscheidet darüber, was die Bevölkerung zu denken hat. Ja? Und da sind wir weit entfernt davon.
Sowas passiert uns nicht wieder. Ne?
Das passiert uns nicht das mehr. Genau das haben wieder, Sie gesagt.
Genau. Ja. Naja,
und da sind wir jetzt.
Ich meine, wenn wir in Geschichtsbüchern lesen, dann wissen wir von 1914 bis 1918 Deutsche und Franzosen und Briten überstanden. Aber eigentlich muss man es anders sehen. Da standen junge Männer sich gegenüber, die im Wesentlichen wahrscheinlich pazifistisch irgendwie veranlagt waren, die das eigentlich gar nicht wollten und die dazu gezwungen wurden, aufeinander zu schießen. Das ist natürlich eine Lesart, die wir sonst so nirgends bekommen, weil, wie du sagst, es geht um Entfremdung, es geht darum, ein Kollektiv entstehen zu lassen gegen das andere Kollektiv. Jetzt habe ich den Faden verloren. Tom, mach weiter.
Ja, ich bin jetzt ratlos. Also im Grunde genommen haben wir meiner Meinung nach das Wesentliche gesagt, zumindest was uns umtreibt im Moment. Und für mich ist halt die wesentliche Frage, Roberto, rutsch mal ein bisschen rechts rüber, du bist fast raus aus dem Bild hier. Für mich ist halt die Frage tatsächlich, was kann man tun? Und da bin ich wirklich relativ desillusioniert inzwischen, weil eben natürlich auch die Schilderung von Dirk und Afghanistan und den USA und Embedded Journalism und so weiter irgendwie, das erleben wir ja heute, das ist ja alles dermaßen auf die Spitze getrieben. Ich meine, in Deutschland haben wir, was den Mainstream angeht, nur noch Haltungsjournalismus. Im Übrigen, Haltungsjournalismus ist einer der Vorwürfe, den wir Gerd gemacht haben. Und hinter dem stehe ich voll und ganz. Denn was Gerd in seinen Tweets bzw. Kommentaren rausgehauen hat, war für mich nicht mehr zu unterscheiden von einem Haltungsjournalismus einer deutschen ZDF-Redakteurin oder sonst.
Dann habe ich jetzt einen Vorschlag, weil er ist doch bei RT. Ich bin in Moskau auch in RT gewesen, übrigens ein ziemlich großes Gebäude. Ich bin aber auch schon lange nicht mehr angefragt worden von RT. Das hat mir zu denken gegeben. Ja, also das heißt, dort ist der Gesprächsfaden abgerissen und vielleicht sollten wir das versuchen. Vielleicht sollten wir das, was ich eben gesagt habe, mit den Leuten im Dorf, also das jetzt nicht so groß anzufangen, aber zu sagen, vielleicht könnte man mit Gerd eben Ungar als Vorschlag, dass man doch ein Gespräch führt über diesen Zustand, weil wir, ich glaube, alle da nicht hinwollen. Wir wollen nicht in Wirklichkeit dahin. Ja? Also, dass man das sagt, weil man sauer ist. So, wenn man sich bei einer Frau streitet und sagt, Scheidung und sozusagen, so kennt jeder von sich. Also, wenn einem die Lunte durchbrennt. Ja? Aber das ist, vielleicht wäre das eine Frage auch an RT zu sagen, wie können wir da rauskommen und das aber auch sozusagen, es wird wahrscheinlich auch, das wäre vielleicht das Angebot zu machen, dass man Samizdat, also dass Leute, dass man Sachen aus Russland verteilt hier in Deutschland. Ja, also sozusagen einfach ein paar gute Texte oder sowas, so Weiße Rose mäßig als Flugblatt verteilt und sagt, sozusagen ein Angebot macht, dass wir irgendwie, wie kommen wir wieder dahin, dass wir aufeinander, dass wir miteinander reden und dass wir, bevor wir schießen, der Satz von Helmut Schmidt, 100 Stunden reden ist besser als 5 Minuten schießen. Ja? Mhm. Also diese, also auch so ein Angebot zu machen, weil wir müssen eigentlich das, was wir können, ist in dieser Richtung aktiv werden. Und das wäre für mich dann die, wo ich sagen würde, die Aufgabe. Also wie kriegen wir das hin? Also diese in jeder Form nachzudenken, wie kriegen wir den Dialog wieder hin mit den Russen? Ja, was für Möglichkeiten? Wir brauchen nicht jetzt die perfekte Idee haben, aber das ist die Aufgabe. Wie kriegen wir wieder Kommunikation? Freundschaftliche Kommunikation hin angesichts der Leute, die uns als Herrscher gegenüberstehen, also hier in Deutschland, die in Richtung einer abbrechender Kommunikation und Kriegshandlung gehen wollen.
Also Roberto, Gerd und ich haben eine Weile zusammen den Blog Neulandrebellen betrieben und alle drei hat vereint, dass wir einen ausgeprägten Friedenswunsch hatten. Daran erinnere ich mich noch ziemlich genau und ich glaube, das ist auch eine richtige Erinnerung. Und irgendwas ist passiert auf dem Weg bis hierher, wo wir jetzt heute stehen, was uns irgendwie Steine in den Weg gelegt hat. Und ich finde die Idee ausgesprochen gut, Dirk. Und ich schließe nicht aus, dass Gerd unser Video sieht. Ich hoffe, dass er es vielleicht sieht, dass es ihn auch noch interessiert.
Ich rufe bei RT an. Ich kenne ja ein paar Leute, weil von den Interviews, die sie dort mit mir geführt haben, und ich werde das fragen, werde sagen, dass das die Situation ist. Und da, also wir müssten es doch schaffen, dass wir wenigstens in dieser Lage als Journalisten miteinander reden und nicht in diese Konfrontation reingehen, sondern das ist keine gute Situation. Ich würde gerne,
Vielen Dank, Dirk. Super, mach das. Und mein Angebot direkt an Gerd wäre jetzt, wenn du dir das vorstellen kannst, ich habe mit Roberto darüber noch nicht gesprochen, notfalls, wenn Roberto nicht will, machen wir es zu zweit oder zu dritt. Ich bin dafür alles
immer
offen.
Immer für Dialog, Tom.
Wunderbar, dann also zu dritt. Gerd, wenn du das hier siehst und dir vorstellen kannst, dass wir irgendwie das wieder auf die Reihe kriegen, denn wir alle wollen Frieden und es kann nicht sein, dass ausgerechnet wir uns auseinandertreiben lassen, dann hebt doch vielleicht die Blockierung auf X einfach mal auf. Wenn ich das sehe, dann werte ich das sozusagen als Signal der Gesprächsbereitschaft und dann würde ich Kontakt aufnehmen. Ich will das Ganze jetzt ja auch irgendwie eher vorsichtig gestalten, nachdem das Ganze ja auch ein bisschen eskaliert ist in den letzten Tagen oder ein, zwei Wochen. Das wäre halt mein Vorschlag, mein Wunsch, mein Appell an dich, wenn du das hier mitbekommen hast und wenn Dirk vielleicht mit RT telefoniert hat und da irgendwas geht, beziehungsweise du das mitbekommen hast, heb die Blockierung auf. Das ist für mich ein Signal, dass wir vielleicht nochmal irgendwie miteinander durchstarten können. Ich würde es mir wirklich, wirklich wünschen und es ändert aber nichts daran. Ich sage dir ganz ehrlich, in dem Moment, wo es Krieg gibt, sind wir alle verloren. Alle. Deutsche wie Russen. Denn der nächste Krieg, wir können natürlich über Mini-Nukes sprechen und irgendwelche kontrollierten Atomschläge und so, das will ich aber jetzt gar nicht anfangen. Darüber haben wir mal einen längeren Podcast gemacht, Dirk. Ja. Es kann eigentlich nur darum gehen, dass Menschen, die den Frieden wollen, miteinander zusammen sagen, wir wollen den Frieden. Und zwar völlig unabhängig davon, in welchem Land sie leben oder mit welchen politischen Regierungen sie es zu tun haben. Denn Frieden gegenüber seiner Regierung zu fordern, egal mit welchem politischen System man es zu tun hat, ist für mich immer eine legitime Forderung. Und in dem Moment, wo man diese Forderung nicht mehr stellt oder nicht mehr stellen möchte, weil man vielleicht sogar einverstanden damit ist, was eine kriegstreibende Regierung tut, dann wird's kompliziert. Aber ich hoffe, dass wir an dem Punkt noch nicht sind. Ja.
Dann lassen wir es dabei.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Das war ja fast gut. Schon das Schlusswort, Tom.
Ja.
Das war als Schlusswort, habe ich hier extra vorher aufgeschrieben. Nein, habe ich nicht aufgeschrieben. Ja, es war als Schlusswort.
Okay. Also tatsächlich. Ja. Ich probiere das. Ich gehe jetzt, schreibe heute Abend gleich an ein paar Leute und versuche genau das, ja. Es wäre ja auch ein Signal, wenn wir das hinkriegen, ne?
Ja, und ich werde regelmäßig bei Gerd auf Ex gucken, ob er mich vielleicht entblockiert hat. Solange er das nicht tut, wird es schwierig. Aber wenn er es tut, dann denke ich, haben wir alle eine Chance und dann sehen wir mal weiter. Ich danke jedenfalls der Pohlmann, wie immer, für deine wertvollen Einschätzungen. Ich danke meinem geschätzten Blogpartner und Freund Roberto Della Fuente für seine Einschätzung. Und ich danke mir für meine Einschätzung und möchte darüber hinaus darauf hinweisen, dass in der Beschreibung die Artikel, um die es geht, inklusive der von Gerd, den werde ich da auch reinstellen, auch wenn ich nach wie vor denke, das war keine so gute Aktion, aber egal, das machen wir, lassen wir jetzt mal so. Also die Artikel werden reingestellt, darüber hinaus noch mehrere weitere Informationen, wenn ich noch welche habe oder finde oder bekomme. Ja, Spendeninformationen findet ihr auch und ich bitte euch, ich glaube in diesem Fall ist es vielleicht gar nicht unbedingt nötig, aber ich bitte euch fleißig zu kommentieren. Ich kann mir vorstellen, dass fleißig kommentiert wird, denn wahrscheinlich gehen die Meinungen über die Inhalte, die wir hier besprochen haben, auch nochmal ganz deutlich auseinander. Also kommentiert, was das Zeug hält. Tut euch da keinen Zwang an. Ja, das soll es für den Moment gewesen sein. Oder möchte jemand von euch noch was sagen? Ansonsten nämlich immer stillschweigen.
Ich schweige für immer.
Ja, genau. Ja, vielen Dank und auf Wiederhören, liebes Publikum. Tschüss.